Herzlich willkommen zum ersten Sportpodcast des Tages.
Am Tag der Ting! Stechuhr.
Ja, die hat heute Morgen beim Stechen auch wieder lustvoll gestöhnt.
Na, dann lass uns jetzt mal gemeinsam in die Hände spucken und das Bruttosozialprodukt steigern.
Auf jeden Fall, aber ich bin mir sicher, dass diesen Einstieg vielleicht 2 oder 3 der Älteren da draußen verstanden haben. Ja. Einfach mal die Jüngeren, googelt mal Geiersturzflug, vielleicht werdet ihr da fündig. Viel mehr könnt ihr aber sicher mit unseren Themen des Tages anfangen. Die DAZN-Preiserhöhung, die trifft die Fans ins Mark und ja, treibt auch die Entfremdung vom Fußball voran. Das sagt der Sozialarbeiter des Fanprojekts Dortmund.
Ja, und die Bundesligisten, die prüfen eine Klage gegen die Corona-Maßnahmen. Aber sagen wir, wie erfolgsversprechend wäre das?
Das schätzen wir gleich mal ein. Und in Belgien, da könnte ein Aufsteiger zum Meistertitel marschieren mit deutscher Hilfe. Wir erzählen euch die ganze Geschichte.
Und Short-Trackerin Anna Seidel erklärt uns, ob sie nach Olympia aufhören wird oder nicht.
Und wir haben natürlich auch noch Top und Flop für euch. Wir blicken auf den Tag in die Sportgeschichte, beziehungsweise genauer gesagt auf ein Geburtstagskind, der Sportgeschichte später geschrieben hat. Und ja, das nehmen wir mal ein bisschen genauer unter die Lupe.
Also, guten Morgen, hier ist Stand jetzt, wie immer unterstützt vom Sportinformationsdienst SED und ich bin auch wieder dabei, Andreas Wurm hier.
Und auf mich müsst ihr auch nicht verzichten, manche mögen sagen leider. Ich bin auch dabei, hallo, Malte Asmus hier.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Fußball gucken wird teurer und teurer und das ist das Ergebnis der Zersplitterung der Rechte, zum Beispiel der Bundesliga-Rechte. Am Samstag, da rollt ja der Ball im Oberhaus auf Sky, am Freitag und Sonntag dagegen auf DAZN.
Ja, und wegen DAZN müssen die Fans jetzt noch tiefer in die Tasche greifen, weil die nämlich mal eben die Abopreise verdoppelt haben. Fast 60 Euro muss man demnächst zahlen, um alle Spiele der Bundesligisten bei Sky und bei DAZN eben sehen zu können.
Und das sorgt natürlich für Diskussion. Die Fans sind sauer, aber ihre Kritik richtet sich nicht allein gegen diese Preiserhöhung, sondern vor allem sowieso gegen das Milliardenbusiness Profifußball insgesamt, ja auch schon seit längerer Zeit. Diese DAZN-Preiserhöhung, die ist jetzt nur ein weiterer Schritt der Entfremdung der Fans vom Profifußball. Das sagt Johannes Gabler, Sozialarbeiter beim Fanprojekt Dortmund, im Interview mit den Kollegen vom SID.
Die Preiserhöhung von DAZN jetzt gerade halt einfach als einer von vielen Abos mittlerweile trifft die Fans natürlich ins Mark. Das ist halt genau das Thema, auch was die Fans sehen, einfach seit Jahren halt kritisieren, dass der Fußball halt ausgeschlachtet wird, immer mehr für kommerzielle Zwecke einfach. In den letzten 2 Jahren hat sich der Fußball haben sich einige Leute sowieso schon vielleicht vom Fußball halt so ein bisschen entfremdet und mit dieser Preiserhöhung oder jetzt generell halt auch das Verhalten vom Fußball irgendwie trägt halt vielleicht einfach auch zu dieser Entfremdung halt bei.
Und das ist ja eine Entwicklung, die den Clubs natürlich auch Angst macht. Wir haben gestern gerade auch schon darüber gesprochen, Angst vor einer zunehmenden Bedeutungslosigkeit. Das ist ein Problem, das sich durch die Corona-Zeit offenbar noch viel, viel mehr verstärkt hat. Denn wir haben ja auch gesehen, dass bei der Öffnung der Stadien die Vereine teils große Probleme hatten, dann überhaupt die erlaubte Kapazität auszuschöpfen.
Da haben einfach viele in den letzten 2 Jahren offenbar gesehen, dass es auch noch was anderes gibt als Fußball. Das war für viele schwer vorstellbar, aber die Pandemie hat gezeigt, es ist durchaus möglich und dadurch verliert der Fußball dann eben einiges von seinem Stellenwert und Glaubwürdigkeit, ja gut, die hat er ja eh schon länger eingebüßt. Da hat der Profifußball natürlich selbst gehörigen Anteil dran. Aber dass jetzt die Rechte der Bundesliga an mehrere Anbieter verteilt werden mussten, also da kann der Fußball jetzt nichts für, das muss man ja auch mal sagen. Das ist schließlich eine Vorgabe vom Bundeskartellamt.
Ja, und diese Vorgabe sollte eigentlich dazu dienen, dass der Fan durch mehr Wettbewerb unter den Rechteinhabern Vorteile bekommt. Anfangs war das ja auch noch ein bisschen so, wenn man sieht, wie günstig DAZN da mal an den Start gegangen ist. Aber das hat jetzt nicht wirklich geklappt, führt Johannes Gabler im Sportinformationsdienst-Interview aus. Er erklärt das so.
Wir Fanprojekte arbeiten ja sowieso halt mit Jugendlichen und jungen Fußballfans zusammen, die sich meist noch im Studium, in der Ausbildung befinden, die dann halt ja sowieso nicht so viel Geld zur Verfügung haben einfach. haben auch oftmals einfach noch Dauerkarten und auch anderweitig Stadionbesuche zu bezahlen dann.
Trotzdem glaubt Gabler, werde es auch in Zukunft volle Arenen geben, aber die Fanstruktur, sagt er, die dürfte sich wohl ändern. Also er sagt das nicht nur, er befürchtet das sogar.
Volle Stadien wird es weiterhin geben, denke ich. Also vor allem bei den Publikumsmagneten, sage ich jetzt mal, Bayern, Dortmund, aber auch viele Kultvereine wie Union Berlin, alles, wo halt Tradition hintersteckt, die Stadien werden weiterhin voll sein. Man muss halt gucken, ja, wie sich halt vielleicht auch dann die Stimmung halt in den Stadien entwickelt. Ob dann auch irgendwann mal halt die aktiven Fanszenen sich vielleicht ein bisschen mehr rausnehmen einfach, dass immer mehr Eventpublikum einfach in diesen Stadien halt da ist.
Stand jetzt aktuell.
Gestern haben wir euch ja von der Wut und auch von der Angst der Bundesliga-Bosse vor den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen berichtet.
Ja, und das alles könnte jetzt sogar noch juristische Auseinandersetzungen ergeben. Ja? Das könnte gipfeln in einer Klagewelle, denn nahezu vollständigen Zuschauerausschluss, Watzke, Werle, Minzlaff, begehren da auf. Sie wittern Symbolpolitik auf dem Rücken des Profisports. Auch Bayern-Vorstand Kahn könnte sich da eine Klage durchaus vorstellen, beziehungsweise könnte das Ganze sehr nachvollziehen.
Ja, nun ist der Ärger das eine, nachvollziehen das andere, aber die Erfolgsaussichten einer solchen Klage, die stehen dann nochmal wieder auf dem anderen Blatt. Wie wären die denn einzuschätzen? Also die Chancen, dass man damit durchkommt und tatsächlich Erfolg hätte?
Ja, können wir natürlich auch nur spekulieren. Ne? Wir sind beide keine Juristen, aber wir können gucken und mal zusammentragen, was Juristen in den letzten Tagen zu den Erfolgsaussichten gesagt haben und wie sie das natürlich dann auch bewerten. Und da fällt auf, so richtig einig sind sich die Juristen da in war natürlich auch nicht, was dieses Thema angeht.
Nee, der Anwalt Arne Kempkins aus Gelsenkirchen, der hat bei der Funke Mediengruppe gesagt, die Erfolgschancen wären gut. Der Sportrechtler Martin Nolte dagegen, der hat im SID-Interview sich ein bisschen vorsichtiger geäußert und hat gesagt, dieser Erfolg, der hänge dann aber auch wirklich stark von der jeweilig angefochtenen Corona-Schutzverordnung ab. Daher könne er gar nicht so eine generelle Prognose stellen, die würde ihm zumindest sehr, sehr schwer fallen.
Aber vielleicht muss man ja auch gar nicht klagen oder damit drohen. Vielleicht wäre viel vielversprechender als eine Klage was anderes, etwas, das auch Olli Kahn vorschlägt. Statt klagen, lieber in den Dialog treten und gemeinsam tragkräftige Lösungen finden.
Das würde zumindest der gesunde Menschenverstand einem eigentlich raten. Also das wäre auch das, wo ich sage, ja, könnte ich mich durchaus mit anfreunden. Aber die Zeit des freundlichen Dialogs, die scheint für viele Bundesligisten längst vorbei zu sein. Also sie versuchen gerade die Erfolgsaussichten einer Klage über ein einstweiliges Rechtsschutzverordnungsverfahren auszuloten. Und das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so ein komplizierter Vorgang, aber das ist eine Eilsache. Und da müssen die Gerichte dann schnell entscheiden, ob das möglich ist. Und das würde eine Entscheidung dann vielleicht sogar schon bringen vor dem 9. Februar, wenn sich dieser großen Politiksitzung und Politikrunde dann darüber wieder auseinandergesetzt wird, wie man denn insgesamt für das gesamte Bundesgebiet einheitliche Regeln schaffen könnte. Also es kommt einiges noch, das wird nie langweilig, dieses Thema.
Top und Flop.
Top des Tages ist, last minute noch in den Favoritenkreis auf eine Olympiamedaille aufzusteigen. Passiert ist das bei Linus Strasser. Nach seinem größten Karriereerfolg, dem Sieg im Nachtslalom von Schladming, ist er nun für Presse und Experten einer der Medaillenanwärter auch in Peking. Ebenfalls top wäre, wenn er sich davon in der Vorbereitung auf die Spiele nicht beeinflussen lassen würde. Ich glaube, ihm wäre lieb, wenn man das Licht ausmacht in Peking, denn das hat ihm ja jetzt auch in der Planei echt Erfolg gebracht.
Hat super funktioniert. Nicht so gut funktioniert's gerade in der Formel E. Die ist unser Flop des Tages. Die startet zwar in ihre 8. Saison, aber die hat schon merklich an Zugkraft verloren. Dabei hatte die Formel E vor ungefähr 5 Jahren noch verkündet, bald die Hauptdisziplin im Motorsport sein zu wollen. Schließlich sei sie umweltfreundlich und nachhaltig. Doch nachhaltig sein zu wollen, das verspricht mittlerweile sogar die Formel 1 und plant ja sogar einen 100% nachhaltigen Kraftstoff. Und damit wird sie wahrscheinlich weiter auf lange Sicht viel anziehungskräftiger sein als die Formel E.
Stand jetzt aktuell.
In Belgien, da bahnt sich Stand jetzt ein fast schon Fußballwunder an. Der Aufsteiger Saint-Gilloise schickt sich dort an, den Meistertitel zu holen.
Ja, und dessen Geschichte ist einfach super. Der Torjäger kommt übrigens aus Deutschland. Genau gesagt, kickte da mal beim SV Meppen. Und der Vereinsboss ist ein Pokerprofi.
Klingt wirklich nach einem Stoff, aus dem Legenden gemacht werden können. Und Saint-Gilloise wäre nicht mal ein One-Hit-Wonder, sondern das ist ein Club, der hat in Belgien eine ganze Menge Tradition. Der wurde nämlich seit seiner Gründung 1897 schon 11-mal Meister. Hierzulande kennt ihn keiner, aber 11 Meistertitel, muss man sich mal reinziehen, für belgische Verhältnisse. Nur Anderlecht und Brügge haben hier gewonnen.
Ja, allerdings muss man da auch sagen, es lebt wohl fast keiner mehr von den Letzten, die den Meistertitel dann noch bewusst miterlebt haben. 1934 wurde die letzte Meisterschaft bejubelt und 48 Jahre lang dümpelte der Club dann in unteren Ligen vor sich hin. 2021 gab es dann den Wiederaufstieg.
Ja, und dieser Wiederaufstieg, der ist eng verbunden mit einem Engländer namens Tony Bloom. Als Pokerprofi und mit Sportwetten hat er ziemlich viel Geld verdient und hat's in den Fußball wieder reingesteckt. In England, da hatte er nämlich erst seinen Herzensverein Brighton übernommen und von der dritten Liga in die Premier League geführt. Und 2018 hat er sich dann auch den damaligen Zweitligisten Union Saint-Gilloise in Belgien gekauft.
Und der Hintergrund war, dass ihm die antirassistische Einstellung der Fans des Vereins gefiel. Und er hat sich dann zum Ziel gesetzt, den Verein Saint-Gilloise zum grünsten Club der EU zu machen und zum besten in Belgien.
Und damit zumindest steht dieses Stand jetzt ja ganz gut aus. Saint-Gilloise ist Tabellenführer, liegt sensationelle 9 Punkte vor dem FC Brügge. Und heute Abend ist das direkte Duell. Und mitverantwortlich dafür, dass die Mannschaft so einen großen Vorsprung hat, ist ein deutscher Torjäger, Dennis Undaf. Der spielte mal in Havelse und Meppen und seit 2020 in Belgien. Und mit 17 Toren in 26 Partien schoss er seinen Club da ins Oberhaus.
Ja, und da trifft er auch regelmäßig. Undaf führt sogar die Torjägerliste an und träumt von einem Wechsel zu einem europäischen Top-Club in einer Top-Liga. Und natürlich, er träumt auch von der Nationalmannschaft.
Ja, warum auch nicht? Also wenn Aufsteiger tatsächlich Meister werden kann, dann sollte doch sein persönlicher Aufstieg, der ja auch den anderen Aufstieg dann wieder mitbedingt, durchaus möglich sein. Also die Chancen sind nicht schlecht, da wird sich doch jemand finden.
Heute in der Sportgeschichte.
1899 wurde am heutigen Tag Béla Gutmann geboren. Der Ungar feierte als Fußballtrainer große Triumphe in seiner Heimat, aber auch in Südamerika und vor allem mit Benfica Lissabon. Mit dem Club gewann er 1961 und 1962 den Europapokal der Landesmeister.
Aber er soll auch dafür verantwortlich sein, dass es für Benfica danach Stand jetzt nie wieder so richtig klappte. Gutmann waren nämlich zugesagte Prämien und eine Gehaltserhöhung nach diesen Europacup-Siegen versagt worden. Und so verließ er den Verein im Zorn und sprach bei seinem Abgang dann auch noch einen Fluch aus. 100 Jahre lang wird Benfica in Europa keine Titel mehr holen.
5-mal verlor Benfica danach ein Landesmeisterfinale.
Also scheint geweckt zu haben. Allerdings haben sie 2-mal die Europa League gewonnen. Also so ganz europäisch allgemeingültig war der Fluch dann wohl nicht.
Stand jetzt aktuell.
Anna Seidel, das ist Deutschlands beste Shorttrackerin und auch die einzige, die in Peking an den Start gehen wird. Das Ein-Frau-Team sozusagen. Anna Seidel ist zwar erst 23, aber die Olympischen Spiele in Peking sind bereits ihre dritten Winterspiele.
Ja, und vielleicht auch die letzten, aber wenn es nach ihr ginge, nicht der letzte große Wettkampf. Das hat sie jetzt im Interview mit dem Sportinformationsdienst erzählt.
Als alter Olympiahase, macht man sich da noch Druck oder ist nervös vor dem Start der Olympischen Spiele?
Ja, ich muss sagen, verglichen vor allem auch mit 2018, diesmal bin ich einfach nur wirklich glücklich und happy und auch schon so zufrieden, einfach hinfahren zu können. Und Druck fühlt sich gerade irgendwie noch so weit weg an. Also ich bin wirklich eher aufgeregt und freue mich, als dass ich jetzt nervös werde, und wenn ich daran denke.
Zum dritten Mal dabei jetzt, nicht wieder wählen, hieß es früher in der ZDF-Hitparade. Wie ist das denn bei Anna Seidel und Olympia? Ist nach Peking Schluss oder gibt es 2026 vielleicht noch eine vierte Teilnahme?
Ja, also lange habe ich ja wirklich gedacht, okay, ich höre danach direkt auf. Inzwischen hat sich das auch wieder ein bisschen geändert. Also ich habe auch jetzt für mich ja gesagt, okay, das bringt jetzt nicht ständig zu grübeln, was ist danach. Ich schaue einfach jetzt, wie die Olympia läuft, wie die WM läuft. Und ich glaube, dann hat man schon ein Bauchgefühl und weiß, was man will. Also gerade jetzt die letzten Wochen haben mir wieder sehr viel Spaß gemacht, weil man endlich wieder alles machen konnte. Und ich hatte eigentlich auch Bock, meine Karriere nicht damit zu beenden, dass ich jeden Tag Schmerzen im Training habe, so wie es halt momentan ist. Aber nochmal 4 Jahre ist eigentlich sehr, 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 sehr gering die Chance. Also ja, das ist einfach zu lang und da habe ich noch viele andere Sachen vor. Aber ob nochmal 1-2 Jahre kommen, das wird immer wahrscheinlicher zurzeit.
Was sind denn die Dinge, die sie so vorhat?
Auf jeden Fall das andere Leben noch kennenzulernen. Ich will noch studieren und man wird ja auch nicht jünger. Ja, und ich möchte halt einfach schaffen, dass ich auch in anderen Bereichen des Lebens dann eine Leidenschaft finde, die ich halt für den Sport gefunden habe, weil ich kann ja nun mal nicht ewig hier weitermachen.
Aber erstmal steht der Shorttrack-Wettkampf in Peking an. Am 16. Februar hat sie über die 1500 Meter ihren Auftritt und ist auch deshalb überglücklich dabei zu sein, weil sie ja im letzten März von einem schweren Trainingsunfall ziemlich zurückgeworfen wurde.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ashley Barty ist die große Favoritin, wenngleich ab 9.30 Uhr bei den Australian Open in Melbourne die Halbfinalspiele im Fraueneinzel beginnen.
Die Australierin ist top gesetzt und trifft auf die US-Amerikanerin Madison Keys. Barty hat bislang im Turnier noch keinen Satz abgegeben.
Und das zweite Halbfinale, das bestreiten dann die Polin Iga Swiatek und Danielle Collins aus den USA. Und darüber halten euch die Kollegen vom Chip and Charge Podcast natürlich auf dem Laufenden und im Sportradio Deutschland. Da werdet ihr auch natürlich informiert. Dort gibt's alle 15 Minuten frische News, natürlich auch die Ergebnisse aus Australien. Und ihr hört ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de-Universum, da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir zwei beiden, wir sind dann morgen wieder für euch da. Wie immer ab 7.07 Uhr. Im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da wisst ihr ja, da findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr. Ihr könnt euch die Zeit bis morgen 7.07 Uhr dann hervorragend vertreiben mit unserem Podcast. Klickt euch einfach mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Und jetzt können wir die Stechuhr wieder quälen.
Und uns wieder ins Bett legen, oder?
Natürlich.
Ach, gute Nacht, John Boy.
Ja, gute Nacht.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.